Nimmt auf. Mhm. Prost, Gregor.
Netzneutralität, Horst.
Darauf erwidere ich nur Amtsgeheimnis. Okay, und Sie hören den Biertaucher Podcast 212.
Ja, korrekt.
Wir schreiben den 30. Juni 2015, befinden uns im Innenhof 3 vom alten AKH, weil im Innenhof 2 zu viele Leute sind.
Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooConnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Und vielen Dank an unsere Flatterer, namentlich Bernd Schlapsi und Juvo. Dankeschön, yes, und auch alle anderen Flatterer.
Ja.
Ja.
War das unser Anfang? Haben wir noch irgendwas? Wer spricht, oder? Haben wir das auch schon
gesagt? Stimmt, ich bin der Horst und du bist der
Gregor. So, jetzt haben wir es aber.
Und wenn Sie jetzt eine Lücke füllen und Sie denken, boah, da könnte ich doch jetzt selber mitreden, einfach nächsten Dienstag um 19.30 Uhr zu uns kommen und mitmachen.
Mitkommen und machen.
Guti, dann würde ich sagen, worüber wirst du heute reden, Gregor?
Ganz zwei kurze Themen. Beides. Naja, das eine geht darum, es ist eine Entscheidung gefallen auf EU-Ebene über Netzwerkneutralität und Roaming. Mhm. Und das zweite, worüber ich reden wollte, weil ich heute im Webstandard darüber gestolpert bin, war eine oder ist eine Indiegogo-Kampagne
für Griechenland. Rettet Griechenland, ja. Genau, ja. Passt. Ja, ich habe ein Buch gelesen und einen Film geguckt. Und sonst so kleinere Tech- und Polit-Meldungen.
Gut.
Gut. haben wir irgendwelche Ankündigungen oder Termine, die wir sonst vergessen? Ich möchte immer die Termine jetzt nach
Listen machen. Ja, ich habe meistens keine konkreten Termine, außer dass ich so im Gewabere sehe, dass jetzt langsam die Sommerkinos anfangen.
Genau. Bist du schon, warst du schon am Karlsplatz in diesem...
Ja, hat das schon, ich glaube, ja, das kommende glaub, Woche, da hat es schon angefangen. Auf jeden Fall drei Filme, glaube ich, waren ganz interessant bei dem Karlsplatztheater. Das ist das Kino unter Sternen, das war vormals im Augarten. Das ist beim Karlsplatz übersiedelt. Und ich habe ja auch E-Mail empfangen von meiner Uni, von der TU Wien. Und die haben eine Kooperation anscheinend mit diesem Kino. Und jetzt kommen so drei Science-Fiction-Filme. Wow. Werden gebracht. Ein Klassiker.
Also
Metropolis, Metropolis von Fritz Lang, glaube ich, zeigen sie Total Recall von Paul Verhoeven, also die gute Version.
Yeah.
Und den dritten, den muss man sich nachschauen, da fällt mir jetzt nicht ein.
Also einfach googeln nach Kino unter Sternen in Wien.
Genau.
Und weißt du, wie das ist? Ist es mit freiem Eintritt oder muss man da was zahlen?
Das war bisher mit freiem Eintritt, ob das dieses Jahr wieder ist, ich nehme es fast an. Etwas, was Eintritt kostet, was aber auch sehr nett ist, das immer noch im Augarten ist, nämlich im Augarten Spitz, das ist so U-Bahn-Station Taborstraße, gibt man wohl die Straße und ist drinnen. Das nennt sich, glaube ich, Kino wie noch nie. Ja? Und das ist ein reguläres Kino mit regulären Eintritt, ganz netter Open-Care-Kino mit Gastro. Und da habe ich das Programm jetzt auch schon mal so ein bisschen reingeschaut. Da, glaube ich, findet man auch einiges, was man sich anschauen könnte. Aber da werde ich das nächste Mal mehr berichten. Ja.
Und das in Wien ist, gibt es ja da immer nette Standeln dabei, wo man essen und trinken kann. Ne?
Ich finde das dort nett gemacht. Also das, da ist das die Umgebung.
Wir weisen darauf hin, dass wir für unser Geschmäckle, für diese Festivals keinerlei Freikarten
noch
oder sonstigen Vergünstigungen kriegen. Leider. Hätte mal gern. Okay, ja. Na dann sprich mal, was erregt dich derzeit
politisch? Ja, politisch, also zwei Sachen. Ja, fangen wir vielleicht mal mit der Netzneutralität und den Roaming-Gebühren an. Da ist nämlich auf EU-Ebene jetzt eine Entscheidung gefallen. Ich habe, glaube ich, einmal schon berichtet im früheren Podcast darum, das Problem war, dass diese zwei eigentlich getrennten Themen miteinander verknüpft wurden.
Netzneutralität und Roaming.
Und Roaming. Ja. Und jetzt, der Thomas Lohninger hat auf der Republika darüber gesprochen und hat diese Problematik über diese Abhängigkeit dieser beiden Themen angesprochen. Und leider muss man sagen, ist es genauso gekommen, das heißt, wie man sich das im ungünstigsten Fall eigentlich ausmalen kann. Es ist zwei Kompromisse haben wir rausgeschaut. Das heißt, das Roaming wird nicht ganz abgedreht, sondern es gibt, es ist so, wenn du mich fragst, was ich mir darüber durchgelesen habe, ist es ein Gummiparagraf.
Ja.
Es wird zwar 2016 schon mal definitiv eine Senkung geben, also Roaming wird günstiger, doch wurde den Providern das Recht eingeräumt, den Vielsurfern und Vieltelefonierern, die außerhalb ihres Heimatlandes eben telefonieren, dass die hier doch Gebühren eingeführt werden.
Das klingt so ein bisschen wie bei diesem Marihuana mit der nicht wesentlichen Menge, die straffrei bleibt.
Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall weiß ich, dass das, also kann man sich ausrechnen oder erwarte ich schwerstens, dass die Provider, das sind wirtschaftliche Unternehmen, die werden das sicherlich bis zur Grenze ausnutzen. Ja? Und auf der anderen Seite war das aber schon der Deal dafür, dass man sich bei der Netzneutralität erweichen lässt. Hier geht es darum, dass gewisser Traffic von den Providern kann das bestimmt werden, bevorzugt wird oder bevorzugt werden kann. Das gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Natürlich die Leute, die Pro-Argumente vorbringen, sagen so, ja, Datenpakete wie ein Notrufe, warum die durchs Internet geleitet werden müssen. Das ist mal.
Bis jetzt ist die Rettung nicht rechtzeitig hinkommen, weil die Leute so viel Pornos saugen. Ja, und
also das ist wirklich ein unhaltbares Argument. Andererseits gibt es natürlich das Bestreben von Seiten der Provider, dass man dann so Pakete schnüren kann, wie zum Beispiel, dass Videoplattformen wie Netflix, die jetzt sehr beliebt sind, dann im Traffic bevorzugt werden.
Aber das Ganze inkludiert ja dann eine Deep Packet Inspection. Das heißt, der Provider, der da verschiedene Geschwindigkeiten anbieten will, muss ja dementsprechend auch wissen, was. Also da darf er nicht reinschauen, was surfst du, was streamst du, was saugst du.
Ja, und das ist ja, wenn einmal die Infrastruktur eingeführt ist, dann wird sie auf die eine oder andere Weise benutzt. Noch dazu, wenn diese Rechte sogar eingeräumt werden und im schlechtesten Fall zahlt der Kunde mehr, beziehungsweise hat dann ein Paket, das eben gewisse kommerzielle Dienste bevorzugt. Auf der anderen Seite, die Unternehmen, die kleineren Startups haben vielleicht einen Nachteil, weil sie sich nicht Verträge mit den Providern leisten können. Es wird ja von hintenrum ja auch kassiert. Es ist ja so, dass die Provider dann, kann man sich schon vorstellen, dann irgendwie besonders auch bei solchen Diensten abkassieren, damit halt Netflix ruckelt.
Wenn meine Freunde,
nicht gegen Netflix, aber es ist so das erste Beispiel. Das
Freunde in Anführungszeichen von der Gesellschaft zur, wie heißt das, Antipiraterie, ihr Lobbyistengeld wert sind, dann werden die das halt auch einsetzen dafür, dass dann sehr Services, die nicht erwünscht sind, plötzlich nur noch eine super Drosselgeschwindigkeit kriegen. Ne?
Ja,
weil was musst du da zu Pirate Bay surfen? Wenn du
man kann sich den Text durchlesen, da ist voller schöner Worte und Wünsche, aber da fehlt mir wirklich der Optimismus.
Na, hoffen wir, dass die Zivilgesellschaft noch aufsteht und ein bisschen was tut. Ich glaube nicht, dass irgendwas Gutes rauskommt, wenn man als Bürger nicht aktiv ist und einfach nur am Hintern sitzt und denkt, ja, die werden uns schon gut regieren.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da muss man aktiv weiter das beobachten und jetzt nicht irgendwie die Hoffnung verlieren, sondern halt weiter dranbleiben am Thema. Ja. Muss ich auch mal schauen. Ja.
Es läuft halt auf die Frage raus, wer ist der Souverän? Ne? Wer macht die Gesetze? Die das Geld haben oder die Stimmen haben? Und derzeit ist halt das Gewage extrem zu denen, die das Geld haben.
Ja, eben. Die ganze Europapolitik ist ja zurzeit jetzt nicht nur durch dieses Thema, sondern eigentlich auch durch Griechenland auf der Prüfwaage, wie es eigentlich so selten zuvor gestanden ist. Und wird sich auf jeden Fall in Zukunft mehr engagieren müssen. Wer mir positiv aufgefallen ist, der mir schon auf Twitter immer wieder mal positiv aufgefallen ist, ist, du hast schon mal über ihn berichtet, der Michel Raymond.
Ja.
Und der
ist Europaabgeordneter von den Grünen, war früher burgenländischer Abgeordneter.
Und da muss man sagen, da sind immer wieder Wortmeldungen gekommen und hat auch währenddessen halt berichtet, was im Entscheidungsfindungsprozess los ist. Das fand ich in Ordnung. Da hatte ich endlich wieder mal so gefühlt Kontakt irgendwie in die EU-Politik.
Ja, wenn wir schon gerade beim Nörgeln über Politik sind,
bleiben wir dabei.
Habe mir in der Früh das Morgenjournal vom U1 angehört. Alle Achtung bitte, wirklich eine sehr schöne Sendung.
Gibt's kann auch als Podcast.
Genau, kann man 7 Tage nachhören auf der U1-Seite oe1.orf.at. Und da haben es sich dezent lustig gemacht, wie es im öffentlich-rechtlichen Auftrag halt möglich ist, über das Amtsgeheimnis, weil, oh Schreck, oh Graus, in Österreich droht das Aus des Amtsgeheimnisses und dann müssten die Behörden da das, was sie mit Steuergeld tun, auch irgendwie öffentlich zugänglich machen. Und was hat die österreichische Gesetzgebung gemacht? Also theoretisch fällt das Amtsgeheimnis vielleicht im Herbst, aber was schon ganz sicher ist, ist, dass extrem viele Ausnahmen sind für Dinge wie Außen- und Innenministerium und alle, die irgendwie landeswichtig sind. Alles, was die öffentliche Ruhe und Ordnung gefährden könnte, also eigentlich alles.
Ein wirtschaftlicher Nachteil.
Genau. Und ganz besonders wurden die Beamten geschützt vor querulatorischen Anfragen.
Querulatorische
ja,
Anfragen.
Das ist dann, weil es gibt anscheinend Bürger in diesem Land, die sich den Spaß daraus machen, Beamte mit querulantischen Anfragen zu nerven.
Das ist ja schon fast.
Und die würden ja die Republik lahmlegen.
Dieser Ausdruck ist schon ein bisschen ja, fast, geht schon ins Kleinkunstige. So ein bisschen
es ist Kleinkunst, ja. Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Das Schlimme ist halt, also, dass da der Obrigkeitsgeist, der halt da jahrhundertelang gewachsen ist, sich auf den Untertanengeist trifft und dementsprechend kommen die Gesetzesformulierungen raus.
Ja,
aber alle Achtung an die Ö1-Redaktion, die das wirklich versucht hat, auch ein bisschen
ja,
aufs Korn zu nehmen. Aber wird wahrscheinlich nicht viel nützen, weil es den Leuten wurscht ist im
ja, Endeffekt. Also komme ich wieder auf das Vokabelgummi-Paragraph zurück und ja, das wird wahrscheinlich dann. Was braucht man so ein Gesetz, wenn dann nicht klare Richtlinien, wenn dann keine Rechtssicherheit herrscht, wann man diese Auskunft bekommt? Das ist eine lange Bankstrategie halt wieder mal.
Ich denke, das ist halt auch irgendwie ein kulturelles Phänomen, die in Amerika, in den USA gibt es dieses Freedom of Speech Kultur und so, und da ist das irgendwie wichtig und ein, wie soll ich sagen, ein Teil der Kultur oder des kulturellen Bewusstseins. Und bei uns gibt es das ja nicht. Ne? Und dann ist auch, dass du als Bürger ein Recht hast auf Auskunft, das ist jetzt... Das,
du meinst, das
mir kommt das so vor, als ist das vom Ausland so zu uns gekommen, wie Demokratie oder so. Mhm. Oder allgemeines Wahlrecht, mhm, was jetzt nicht irgendwas ist, was sich da irgendwelche Revolutionäre erarbeitet hätten, mhm, sondern was eigentlich für Österreich unnatürlich ist. Und wenn man so der Zeit ihren Lauf lässt, wird dann wieder die Obrigkeit da, die Untertanen jetzt, runterprügeln.
Jetzt sieht es auch nicht so aus. Na. Ja, naja, davor habe ich schon mal eine Berichterstattung darüber gehört und da habe ich mich auch dann schon sinnlich geärgert irgendwie, weil es ist ja schon länger in Vorbereitung, dieses Gesetz, mhm, ja. Und jetzt wäre eigentlich, wenn man schon so lange gewusst hat, dass es eh eingeführt werden musste, hätte man das vielleicht von vorn Sommer das erledigen können, ja. Dann haben sie einen, der aber eh da irgendwie dafür zuständig war oder irgendwie sich dazu geäußert hat, gesagt, na, irgendwie vorm Sommer werden wir das nicht mehr zusammenbringen, sondern erst im Herbst und ja, wie gesagt, eine ärgerliche Geschichte.
Also ich freue mich schon auf die ersten Urteile vom Verwaltungsgerichtshof, was eine querulatorische Anfrage ist und was nicht.
Ippiaio.
Naja, genug genörgelt.
Mhm. Vielleicht kann man das ja dann umgehen, vielleicht wird sich eine Plattform für solche Anfragen bilden, die ja, schon so dann mit mit Empirie sich der ganzen nennt und so Guidelines irgendwie dann so machen. Ich stelle mir das vielleicht so vor wie dieses kündigen Online.at oder so, dass du schon weißt, genau die Formulierung, die man ja, reinschreiben muss, dass da, aber das muss man sich dann halt wieder selbst erarbeiten. Also, ja. Gut. Ja.
Naja, zu was ein bisschen erfreulicherem. Ich habe getrollt.
Und ist zwar, das erfreulicher?
Ja, für mich. Ich habe meinen Spaß dran gehabt.
Okay.
Und zwar habe ich getrollt den Verlag Pact Publishing. Die machen Programmier- und Computerbücher.
Mhm.
Sind, glaube ich, in den USA beheimatet.
Ja.
Und dann habe ich noch einen anderen getrollt.
Mhm.
Verdammt, das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Ah, da hast
aber ich erzähle mal über Parkbubsch.
Krautreporter.
Genau, Krautreporter habe ich auch getrollt. Machen wir die Krautreporter zuerst, die mag ich eigentlich und ich habe die ja gecrowdfunded und war jetzt ein Jahr lang glücklicher Abonnement von denen. Und sind auch ganz nette Geschichten und so. Und was ich sehr schätze, ist, dass sie einmal pro Woche bringen sie auch die Artikel von der ganzen Woche im EPUB-Format heraus. Und was ich sonst auch sehr schätze, nehmen wir eigentlich eine... Also sie machen eine Dienstleistung, die ich finde eigentlich sehr viel wert ist. Sie tun sozusagen alle Zeitungen und Newsartikel lesen oder zumindest die, was sie am Radar haben und bringen dann jedes Mal in der Früh, kriegst du sozusagen eine E-Mail,
mhm,
und da verlinken sie die Story in der FAZ und die Story in der Neuen Zürcher Zeitung und die Story dort und dort. Also
okay, das sind Adresse sonst, überschauen.
Ja, über interessante Artikel und der mhm, Journalist hat das und das dort geschrieben. Und der, also du kriegst sozusagen sehr ja, fundierte Lesetipps quer über den deutschsprachigen Presselandschaft online, ja, was ich finde auch Dienstleistung ist, weil
du, ich habe das nur am Rand beobachtet. Einige sind nicht so zufrieden, weil der Output ihnen zu wenig ist. Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich habe das, ich, wie ja, gesagt, ich habe Krautwort-Reporter nicht
konsumiert. Hast du nicht ja, ja. Und sonst, sie haben so diverse eigene Stories oder halt, die sie von Journalisten gekauft haben mhm, und dann veröffentlichen dürfen. Die, und da haben sie halt den Anspruch, dass die mehr hintergründig sind. Und zum Teil waren es ganz nette Stories, wo man, also die dann mehr Tiefe gehabt haben und länger recherchiert ja, waren und längere Seiten. So nicht so kurz mal. Das ist alles schön und gut, aber jetzt aber ist mein Abo ausgelaufen.
Mhm.
Und dann habe ich so E-Mails gekriegt, ja, magst du dein Abo nicht verlängern und okay, bla bla bla. Und wenn du etwas zu sagen hast, schreib uns direkt deinen Chefredakteur so und so. Und Alter, mhm, haha, dann habe ich dem halt geschrieben, ja, ich hätte gern wie bei Linux Voice, dass halt nach einer so und so vielen Monaten die Artikel unter einer Creative Commons Lizenz gestellt werden.
Okay, ja, genau, das hast du ja schon. Ja.
Weil das mir halt bei Linux Voice auch sehr imponiert, dieses Modell. Das ist nicht sofort offen, aber nach dieser Zeit, wo es dann eh praktisch nicht mehr weiterverwendet wird. Und dann hat mir der Chefredakteur von Krautreporter auch zurückgeschrieben, sehr schnell sogar, und hat gesagt, ja, sie stehen diesem ganzen Konzept mit den Creative Commons Lizenzen sehr persönlich und auch allgemein sehr positiv gegenüber, aber sie haben halt das Problem, dass das nicht funktionieren würde, weil sie von den Journalisten nur einmal Online-Verwertungsrechte kaufen und die Entscheidung, was mit dem Artikel auf ewig passiert, also wer den Creative Commons Lizenzen darf, liegt bei dem einzelnen Journalisten. Ja. Und ich habe mir dann halt gedacht, na gut, und habe zurückgeschrieben, dann schlage ich vor, diese Verträge zu ändern, aber da ist halt nichts passiert. Ne?
Ja, wobei, du hast ja gemeint, teilweise kaufen sie zu und teilweise sind ja auch wirklich ja. Krautreporter dabei, die müssten sie ja, die müssten,
ja, wahrscheinlich haben es. Ich meine, okay. Die kommen halt eher aus der Journalismusrichtung und nehmen jetzt, ich rede jetzt ein bisschen blöd daher, weil ich nicht wirklich aus der Branche bin, ja, nehmen halt an, dass das sehr viel wert ist und wir auch alle davon leben müssen. Ich als Konsument sehe halt so, dass kein Schwein interessiert sich für einen Artikel, der vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr irgendwo geschrieben worden ist. Also ich bezweifle, dass die damit irgendein Geld machen. Und da finde ich, kann man in einen Vertrag genauso gut reinschreiben, pass auf, also wer auch immer das machen kann, wird gebeten, das nach einem Jahr dann halt.
Ja, who knows, also ich kenne mich da auch zu wenig aus.
Und ich glaube nicht, dass das irgendwem wirklich real etwas kosten würde, aber es passiert halt nicht. Und wenn sie das machen würde, würde ich auch sofort das Abo wieder verlängern, weil ich eigentlich nicht unzufrieden damit war. Ja. Ich muss auch gestehen, ab und zu habe ich dann nicht Lust gehabt, das jetzt in der Früh da eine Stunde mich durchzulesen, sondern das dann halt geskippt.
Aber ja, ja, genau. Aber
das es war auch sehr nett, dass man dann nochmal als EPUB den so die fürs Wochenende hat man dann im EPUB-Format noch einmal die Artikel gekriegt und sogar eine Art Podcast haben sie so für Abonnementen so eine zum Anhören, ja, lesen sie die Artikel vor.
Ah, okay, das ist dann so der vorgelesene Text.
Ja, ja. Ich habe es zwar nie angehört, aber ich denke, es ist nett. Also sie denken sozusagen das Konzept Journalismus in der modernen Zeit weiter. Ist auch sympathisch und so. Also die Storys, es hat alles passt. Das war alles sehr bemüht und so.
Na bitte.
Aber bitte Burschen, Creative Commons, sonst gibt es gar nichts. Also das war, also die habe ich sozusagen getrollt, ja. Und bestrafe jetzt durch nicht weiter abonnieren. Und die anderen, die ich getrollt habe, sind die Pact Publishing.
Okay.
Das ist ein Verlag aus USA, von dem habe ich schon einige gute Programmierbücher auch gekauft, auf Papier und sind eigentlich ganz okay. Sind recht viele Python-Bücher auch, haben die.
Kaufst du noch oft Papier?
Ich kaufe jetzt nicht mehr oft Papier, aber ich habe so ein ganzes Regal, mehrere Regalmeter und da sind auch einige Pact Publishing, sind meistens so gelb. Und ich habe schon ein paar Mal etwas gemacht, weil ich halt diese Website habe, The Python Gamebook, wo mein ewig dahinschimmelndes Buchprojekt lungert und Staub fängt. Und deshalb werde ich anscheinend bei gewissen Google-Suchen gefunden als der Python-Buchexperte oder als jemand, der sich da halt anscheinend auskennt. Okay. Und wenn jetzt so ein Verlag was schreibt, dann schreiben die mich ab und zu an, ob ich das nicht entweder aufs Deutsche übersetzen will oder ob ich das Korrektur lesen will und dann werde ich dafür erwähnt im Vorwort. Und das ist der übliche Deal. Also wenn du sozusagen bereit bis zu einem Buch, das im Entstehen ist, noch drüber zu lesen und dem Autor da halt Korrekturvorschläge zu machen und sozusagen diese Dienstleistung anbietest, dann wirst du einerseits im Vorwort erwähnt, wo da steht, vielen Dank an und dann kommen noch drei Seiten, wer ihm alles geholfen hat und du kriegst üblicherweise ein Exemplar, wenn das Buch dann fertig ist, kriegst du dann gratis zugeschickt und heutzutage, also bei Pact Publishing war der Deal sogar so, also ich werde erwähnt und ich kriege ein Papierbuch und ein E-Book kriege ich auch noch. Dann haben sie mal den Wert vom E-Book natürlich auch noch dazu geschrieben. Also insgesamt wäre das dann glaube ich $39 oder so irgendwas. Ne? Und da ich mehrmals halt schon das Problem gehabt habe, dass ich dann mit so Autoren dann auch kommuniziert habe und so und alles passt und dann habe ich gesagt, ja, wie schaut es aus mit den Source-Code-Exemplen, die ihr habt und das sind zum Teil wirklich Vierzeiler oder so, also wirklich ganz lächerlich, wo ja auch Grundkonzepte erklärt werden, wie was ist ein If-Else, was ist eine Schleife. Manchmal sind es halt etwas längere Source-Code-Exemples und wenn ich dann frage, ja, kann ich das Source-Code-Exempel so übernehmen für meine eigenen Sachen, ja, das ist ja Source-Code und dann haben wir die Autoren sehr oft gesagt, von mir aus gerne, aber mit den Verlagen kannst du darüber nicht reden, weil die stehen am Standpunkt, alles, was im Buch gedruckt ist, ist ihr geistiges Eigentum und nur sie haben da die Rechte. Was einfach lächerlich ist, wenn du von der Software-Seite kommst, weil du weißt, was eine freie Lizenz ist und gerade bei Lehrbüchern sind ja diese Source-Code-Exempel so trivial und so grundlegend, dass du da eigentlich genieren müsstest, wenn es da irgendwie versucht, na, das ist meins, ich erkläre, was ein If denn ist. Ne? Und aufgrund dieser Erfahrung habe ich, halt, wie ich diese E-Mail gekriegt habe vom Backpublishing, habe ich gesagt, ja, ich habe in, bevor wir da weiterreden, ich habe in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht, bitte können Sie mir schreiben, unter welcher Lizenz die Source-Code-Examples dieses Programmierbuchs liegen werden und ob das GPL ist oder eine vergleichbare Lizenz, nichts mehr gehört seither.
Keine Rückfrage.
Und keine Antwort ist eben auch eine Antwort, was ich sehr blöd finde, ne? Weil sicher ist das jetzt irgendein überarbeiteter Feralpraxiskant, der weder weiß, was eine Source-Code-Lizenz ist, noch sonst irgendwas, der
ja, halt da gesagt hat, sucht er. Ja, aber wenn man auf dem Gebiet schon tätig ist, zumindest irgendeine...
Ich denke, ja. Und für mich ist das halt ein Zeichen des Niedergangs des ganzen Verlagwesens, also die nicht den Schritt schaffen ins Internetzeitalter.
Also das hatte ich auf jeden Fall, ja.
Weil, ja, ich meine, das ist einfach, man kann auch sagen, ja, wir dürfen das nicht oder wir wollen das nicht oder tut uns leid, ich kann Ihnen das nicht geben, das macht unser Jurist, ne? Aber man kann auch einfach gar nicht antworten. Anderes Beispiel, das war aber nicht Pact Publishing, das war, glaube ich, irgendein anderes, da habe ich mich auch breitschlagen lassen, so zu einem Korrekturlesen und ich habe nur gesagt, ja, schicken Sie halt einmal und so, ich schaue es mal an. Mhm. Und dann wurde mir aber nicht der Text geschickt, sondern dann hätte ich gleich einmal eine Software installieren sollen, damit ich in so einer Art internen Repository drin bin und gleich mit 15 Deadlines und das machen und da irgendwas noch unterschreiben und so. Und es war dann so, ich bin mir vorgekommen, hey, Moment einmal, ich kriege dafür einen Bettel, ja, also 15 Euro wertiges Buch, was ich eh nicht brauche, weil ich ja von dem Thema selber was verstehe. Mhm. Und dafür möchte ich mich jetzt nicht behandeln lassen wie ein Angestellten, dass mich irgendeiner New York da dreimal am Tag abschasselt, ob ich jetzt da schon die Deadline angehalten habe und wann ich das zu tun gedenke.
Weißt du, Sie wollten dich projektmanagen.
Ja, da wollte mich jemand projektmanagen und da habe ich mich dann auch gewehrt und geschrieben, bitte, so können wir es mit Ihren eigenen Angestellten umgehen. Ne? Und dann hat irgendein anderer geschrieben, ja, er entschuldigt sich für den Tonfall. Aber mir hat das dann zunehmend weniger Spaß gemacht. Ich habe gedacht,
ist einmal angestellt.
Ja, ohne irgendeinen Vorteil davon. Und es gibt schon so viele wirklich gute Open-Source-Projekte, wo ich nicht die Zeit finde zum Mitmachen, also wo ich gern was übersetzen würde, weil die Leute leiwand sind und wirklich alles Creative Commons lizenziert wird. Und deshalb sehe ich halt immer weniger ein, dass ich da für etablierte Verlage...
Lieber in beherzte Communities.
Ja, lieber in Communities investieren, als meine Zeit in sowas investieren, weil im Endeffekt helfe ich davon, dass lauter Leute unnötig sind und die dann hauptberuflich genau die Gesetze lobbieren und unterstützen, gegen die ich in meiner Freizeit wieder ankämpfen muss. Also so viel zum... etablierten Buchservice, den ich damit erfolgreich getrollt habe.
Das ist Troll-Breitseite.
Breitseite, ja. Ich muss auch sagen, mein Trollvolumen steigt, seit ich das Null-Grenzkostengesellschaft inhaliert habe.
Ja, wenn er es voll. Ein bisschen vorantreiben.
Ja, schon. Ich meine, geht von selber, aber man kann es ein bisschen beschleunigen.
Ja, klein weiß ich nicht, aber apropos kooperative Gesellschaft. Mhm. Bin ich heute am Vormittag über einen Webstandard-Artikel gestolpert, in dem es darum ging, dass ein Brite eine Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne
gestartet hat. Wir retten Griechenland.
Genau, Greek Bailout.
Ja, und was war das Ziel?
1,6 Milliarden Euro.
Ah, Milliarden, okay.
Für, das ist genau der Betrag, der jetzt in Kreditrate jetzt fällig wäre eben, und Zeitspanne ist eine Woche. Mhm. Und ja, ich habe das durchgelesen und habe gedacht, vor zwei Wochen habe ich das noch so irgendwie in meinem Freundeskreis einfach so erwähnt und habe mir gedacht,
jetzt macht wirklich wer,
ja. Und jetzt setzt sich wirklich wer hin. Ja. Und das,
man muss dazu sagen, das ist eine Fixed-Kampagne, das heißt, man kriegt sein Geld zurück, wenn der Betrag nicht zusammenkommt.
Das heißt, genau, richtig.
Und das Risiko ist also sehr gering eigentlich.
Und da das hat mich, also so auf Vernunftsebene habe ich mir gedacht, gut, das wird sich jetzt, also das,
ja,
jetzt glaube ich, das kann sich nicht ausgehen.
Aber
auf einer emotionalen Ebene habe ich mir gedacht, na, endlich zumindest ein Kanal, wo man etwas
man setzt ein Zeichen, ja?
Kann. Genau.
Ich will das Griechenland also ein Teil vom...
Genau, also ohne, dass ich Hoffnungen, ja, große Hoffnungen dafür schüre.
3 Euro,
10 Euro habe ich
da aufgegeben. Kriegst du dafür einen Perk?
Ich habe den Perk ausgelassen, also, aber der Perk war, glaube ich, wäre bei 10 Euro, glaube ich, eine Flasche Uso gewesen.
Wow, so. Immerhin, ne?
Ja, doch. Aber das habe ich dann ausgekreuzt sozusagen.
Ich frage mich eh, wie es diese ganzen Perks dann wirklich verschicken wollen, weil, also wenn sie es schaffen.
Ja.
Ob die das auch wirklich schon eingerechnet haben.
Das glaube ich nicht, aber man kann ja auch sehen, wie viele Leute das angekreuzt haben, Perk haben zu wollen, und das Verhältnis war immer sehr gering von den Leuten.
Die meisten sehen das als politisches Statement.
Ja. Ich hoffe auch, ich meine, wenn eine Woche ist, wenn das irgendwie erfolgreich ist. Ich meine, das wäre ja schon eine positive Hoffnung, die ich sehe. aber auch mit negativen, dass sie sich nicht die dosen dadurch. Aber jetzt gerade vorhin versucht drauf zu schauen, aber sie nicht mehr erreichbar, aber vielleicht liegt das auch an meinem krakeligen Internet. Auf jeden Fall hat mir das irgendwie mich über den Nachmittag getröstet, weil irgendwie verfolge ich Griechenland jetzt schon täglich durch die Nachrichten und lese da eigentlich stündlich irgendwie so die neuesten Nachrichten. Und da kann man wenigstens zuschauen, wenn man so alle 10 Minuten auf Refresh gibt, dass immer wieder neue Leute wieder was, anzählen und das ein bisschen sich die Anzahl steigt.
Ja, man ist, glaube ich, schon mit 3 Euro dabei bei der Kampagne. Ja, also mit 3 Euro kann man jetzt Griechenland. Aber wie ist denn das, selbst wenn da jetzt das zusammenkommt, wir hätten es ja nur die nächste Kreditrate zahlt, das würde dann sofort
es hätte
wieder neu
nur kommen. Luft, genau. Also
aber es wäre mal ein Statement, ne?
Das wäre es ja, irgendwie so auch in Griechen Zeichen setzen.
Ich glaube, du hast mich überzeugt, ich werde es halt auch noch für 3 Euro da
wenn sie wieder erreichbar ist, die Seite dann.
Achso, warte. Warum? Indiegogo müsste erreichbar sein.
Na, jetzt am Abend habe ich jetzt kurz, wo ich bin her, wollte ich noch drauf schauen, bei wie viel es steht. Ja, fand ich gut.
Ich muss sagen,
schau mal nach.
Je mehr Bier ich trinke, desto weniger kann ich mir meine eigenen Themen merken.
Kannst du das ausblenden?
Aha, okay. Moment, da haben wir es. So. Ja, ich habe einen Film und ein Buch.
Das ist ja beides gut.
Und eins Schönes habe ich noch, eine kleine Techie-Meldung. Mhm. Und zwar Code Combat.
Okay.
Und auch noch Code Wars. Aber ich glaube, über Code Wars habe ich schon einmal geredet in den letzten Podcasts. Mhm. Code Wars ist so eine Seite, wo man mehrere Computersprachen trainieren kann, und zwar ähnlich vom Hop seinem Python User Group
Dojo.
Dojo, ja, also es ist praktisch ein Coding Dojo in einem Web-Formular. Man kriegt ein kleines Kata, das ist ein Programmierproblemchen.
Ja.
Und dann kannst du in einer Sprache deiner Wahl, zum Beispiel Python, dieses Problem lösen und musst aber auch selber unten Tests dazu schreiben, und diese Tests werden dann gecheckt mit vorgegebenen, also Daten, ob dein Programm jetzt, wenn sie diese Tests durchlaufen lässt, eben das erwünschte Resultat bringt. Und dann ist das Schöne, wenn man das dann geschafft hat, die ersten Kata sind sehr leicht, dann steigt man halt auf und kriegt so einen Gürtel und wird halt so der Ober-Ninja.
So wie es modern ist, so mit kleinen Symbolen auch, oder?
Nein, es ist nicht sehr gamificated. Okay. Also du steigst halt im Rang.
Mhm, ja.
Und was aber schön ist, du siehst dann also deine eigene Lösung. Und sobald du das geschafft hast, siehst du, was alle anderen programmiert haben, und kannst also die Lösungen von anderen durchscrollen. Und das ist ja das Schöne, dass zu einem Programmierproblem erfinden 10 Programmierer immer 11 Lösungen. Also es gibt dann immer sehr viele Lösungen, auf die man eigentlich nicht kommt. Und dann wundert man sich, aha, ja, so geht's auch. Und dann kann man diese Lösungen dann noch ranken und kommentieren und so und rauf und runter voten. Und gibt sogar so ein, es gibt einen Votepunkt halt, dass die nach oben steigt, was die effizienteste ist, und eine andere, ich weiß nicht, das heißt irgendwie stylisch oder so, oder impressive, also dass sie zwar nicht die beste ist, aber eine elegante sozusagen, kann man sozusagen noch extra Bonuspunkte vergeben, und das ist zum Teil recht lustig.
Ja, und das Code Combat ist dann auch, ist das derselbe Code?
Nein, das ist was anderes.
Okay, zwei, verstehe,
verschiedene Seiten. Das war das Code Wars, also
okay, ja, genau,
Code Kriege.
Und
das ist halt mehr seriös, also wie soll ich sagen, sind so klassische Programmierprobleme, die man jetzt als Hausübung kriegt in einem Computer Science 1 Uni oder HTL Seminar. Also ist auch ganz gut als Hausübung Trainer oder.
Also du empfiehlst das zum Anfangen?
Ja, ich habe es auch mit ein paar Schülern von mir probiert, wobei denen wurde das dann zu schwer, weil zum Teil die Beschreibung halt der Probleme sehr knapp und in Englisch ist, und es hat natürlich die üblichen Sachen, also oft ist dann so, hast du das Gefühl, dieses Problem lässt sich so lösen aufgrund der Beschreibung, aber der hat was anderes damit gemeint, ist halt ein allgemeines Problem. Und, und was ein bisschen schlecht gelöst ist, zumindest wenn du das unter Python programmierst, ist, dass nicht genau erklärt wird, wie du dir die Assert, also die Testfunktion, selber schreiben musst. Ab und zu ist sie dabei, ab und zu nicht. Und dann musst du halt schauen, also es gibt ein Assert is equal Befehl, also wo man sagt, ich schreibe eine Funktion und dann nehme ich an, dass diese Funktion mit dem und den Werten dieses und dieses Resultat bringt. Und das, von dem kriegst du dann die Fehlermeldung, ob das funktioniert hat oder nicht. Ja. Ist halt nicht so aussagekräftig, wie wenn du das zu Hause am Compiler programmierst. Aber das Schöne ist, du musst nichts installieren, du brauchst nur einen Webbrowser. Und du kannst jetzt, wenn du in einer Sprache fit bist, kannst du sagen, aha, jetzt lerne ich, was weiß ich, JavaScript oder was anderes. Und dann tust du die gleichen Katas sozusagen in der anderen Sprache nochmal programmieren und schaust sie dann. Kannst auch selber Katas, glaube ich, einreichen und so. Also es ist relativ cool, und die Webseite hat keine Werbung. Und ich weiß nicht, wie es open sourceig ist, aber auf jeden Fall schreiben sie. Doch, ich weiß sogar, es steht nämlich irgendwas sogar dabei, dass jeder Code GPL ist. Also das ist einmal ein gutes Statement.
Ja.
Und das andere, was ich jetzt witzigerweise erst durch Reddit gestern entdeckt habe, aber was ich schon sehr empfehlen kann, weil das, ich habe es heute mit 2 Schülern probiert, die sind sehr drauf abgefahren, das nennt sich Code Combat. Und Code Combat ist eine Webseite mit wirklich voller Gamification.
Okay, also hier hat man dann diese...
Da hast du, ja, und zwar wirklich und wirklich lieb gemacht. Es ist in CoffeeScript programmiert, was so ein JavaScript-Dialekt ist. Es ist Open Source, also es steht da Code auf GitHub und auch der Content, also alle Grafiken und so sind Creative Commons lizenziert, was ich sehr hoch anrechne. Aber sie haben so eine Art Business-Modell dahinter, also sie versuchen auch Geld damit einzutreiben. Also
sie
versuchen
so ein das?
Ökosystem. Ich erzähl's gleich, also nur zuerst, was siehst du? Du siehst eine Webseite und da ist der rechtes Viertel, ist eben so der typische Texteditor, wo du ein paar Befehle schreiben kannst.
Ja.
Und der linke ist etwas, was eigentlich schon länger gibt, zum Beispiel ein Java-Hamster oder Ruble, den Roboter oder Guido von Robot.
Okay.
Also du siehst so eine Art Zeichentrickmännchen, sehr schön gemacht, in so einem Roguelike, RGB-Grafik, Fantasy-Style. Und der läuft durch ein Labyrinth, wo so Stacheln an den Wänden sind.
Ah,
und du steuerst den, indem du Befehle eingibst wie self.moveRight oder self.moveDown. Und
du hast sozusagen ein Objekt in der Programmiersprache und das Objekt ist aber lauf tatsächlich ein kleinen, ja, genau.
Und da ziehst du halt herum, genau. Und wenn du es halt dem dauernd sagst, er soll nach rechts gehen, obwohl da deine Wand mit Stacheln ist, dann schrumpfen halt seine Hitpoints und irgendwann verblutet er dann, dann kannst du ihn wieder zurückspulen und musst halt dann überlegen. Und du siehst unterhalb vom Programmierding, siehst du genau, welche Befehle du überhaupt verwenden darfst. Also du musst sie schon selber eintippen, aber es gibt so ein Autocomplete und also es ist sehr freundlich gemacht.
Ja.
Und das ist halt ganz nett, also man tut da halt so die typischen Sachen, aha, ich muss da rauf, runter und der Ritter kriegt dann so Aufgaben, dass er Diamanten aufsammeln muss oder einen Feind hauen oder einen Feind ausweichen und dann lernt man halt, dann, wenn du aufsteigst, kriegst du Diamanten, damit kannst du dann bessere Rüstungen und Schwerter kaufen, aber du kriegst dann auch mit der Zeit neue Befehle dazu, das ist ganz nett gemacht, das ist wirklich der Kniff, er kriegt dann nämlich so ein Zauberbuch und in dem ist dann zum Beispiel der Loop-Befehl, dass er sich eine Schleife programmieren kann oder eine If-Then-Verzweigung. Und so fängt es halt ganz gemütlich an und man klickt sich da so durch und ab und zu wird man dann genutscht. Dann steht so, ja, du warst so gut, gib hier die Adresse deiner Eltern ein, die E-Mail-Adresse deiner Eltern, damit wir ihnen schreiben. Und die Eltern kriegen dann natürlich, dass das Kind jetzt da, ob man da nicht 9,99 € monatlich zahlen würde, damit das Kind sich mehr Diamanten kaufen kann.
Da kommen wir schon in die Monetarisierung.
Ja, ja, und das ist halt die Monetarisierung. Also sie sagen, sie haben so und so viel, 80, glaube ich, so kleine Rätsel und wenn du da kaufst als Lehrer oder Schule oder Eltern, kriegst halt noch mehr dazu und Lösungsvideo und wahrscheinlich vorbereitete Unterschriften. Also sie versuchen so ein Ökosystem um ein Open-Source-Projekt herumzubauen, was ja nicht das Schlimmste ist.
Ja, ja, es kommt immer auf die Art
okay.
Und Weise
also
halt an.
Der Code ist frei und auch die Assets sind frei, die ja, Grafiken und so. Also das finde ich ganz nett. Und die Grafiken sind echt lieb gemacht.
Mit der E-Mail-Adresse der Eltern eingeben, das finde ich schon
ganz wertig. Ja, aber ich meine, wer tut das schon? Und ja, und das Schöne ist, also ich habe jetzt mich durch den ersten Level komplett durchgespielt. Am Anfang ist halt ein bisschen trivial. Also speziell, wenn man programmieren kann, ist es jetzt nicht so aufregend am Anfang. Mhm. Aber man macht es, weil es halt lieb gemacht ist. Und dann kommt so diese Gamification, dass dann so die Diamanten raufgezählt werden und die Punkte. Und mit dem Punkt kannst du wieder bessere Rüstungen kaufen, dass du mehr aushältst von den bösen Gegnern. Und es wird dann ein bisschen besser, weil dann kriegst du auch so Waffen, mit denen du so Zäune bauen kannst oder Feuerfallen und musst die Feinde so benennen. Also es werden sozusagen Gegner in Variablen gesetzt, die kannst dann angreifen. Und das Schöne ist, dass jetzt sozusagen nicht nur die Coding-Schwierigkeit steigt, sondern es steigt gleichzeitig auch die Spielschwierigkeit in den höheren Levels und zwar so in Richtung Geschicklichkeitsspiel, so Sobukan, Rätsel.
Also
ich muss dorthin gehen und dann muss ich dort einen Zaun bauen und den dort in die Falle locken und dann kann ich die Tür aufmachen. Also man ist sozusagen auf zwei Ebenen motiviert. Einmal mit dem Coden.
Okay.
Und einmal halt von der Spiellogik an sich. Also den einen Gegner kann man beleidigen und dann lockt man ihn an und den anderen.
Also sie haben sich echt Mühe gegeben, dieses Game.
Und das ist halt in diesem Fantasy-Setting mit diesen recht liebgemachten Grafiken und
gut.
Ja, und das ist halt sehr, sehr schön und läuft, wie gesagt, alles im Browser. Und auch über mehrere Sprachen, also ich habe gesagt, Python, JavaScript und noch ein paar kannst du aussuchen. Und das Ganze auf GitHub auch zu finden, wo man halt auch eigene Challenges dann hinprogrammieren könnte, wenn man wollte.
Alles klar. Also auf GitHub ist auch der Webseiten-Source, also
alles. Ja. Also theoretisch könntest du dir auch, das habe ich mir bis jetzt noch nicht so überlegt, theoretisch könntest du dir das ja forken, das ganze Projekt, und dann halt deine eigene Werbung da einbauen oder dein eigenes Ökosystem Eltern.
Ganz Eltern Science Fiction.
Ja, nein, halt deinen eigenen Service versuchen, ja, da mit zu bewerben. Also ich finde, es ist auch fair gemacht.
Ja, okay.
Und wie gesagt, Code Combat. Und das Witzige, ich habe es auf Reddit gefunden unter einem Thread, wo es darum ging, wie man Kindern oder desinteressierten Leuten Programmieren beibringt. Mhm. Und da hat er geschrieben, ja, versuch das. Es ist zwar für Kinder gemacht, aber sehr viele erfahrene Programmierer bleiben drin hängen und so. Und ich um das denke, RPG. Es ist lieb und es ist auch eine sehr nette Möglichkeit, einmal sich in eine andere Sprache hineinzuarbeiten.
Ja, dieses Objekt als Ding. Ja, ich habe da schon mal von so einem Java-Kurs gehört, der das auf kindlicherem Niveau noch irgendwie umsetzt, wo deine Marienkäfer über eine Wiese steuern.
Ja, kann so. Ich meine, das Konzept gibt es auf diese Labyrinthsteuersachen. Genau.
Gut. Das klingt ja gut. Also.
Das war es sozusagen von meiner Seite.
Mhm. Deine Techenmeldung zumindest, oder?
Das waren meine Techenmeldungen. Ich habe sonst nur ein Buch, ein Film.
Na dann.
Und achso, du hast keins.
Na, ich bin ready. Ich
wenn du willst, das wird noch gekommen. Zum Thema passen. Ich habe auf Reddit gepostet zum Thema, da hat einer gefragt, was meine Erfahrungen sind zum Thema Mädchen programmieren beibringen, ob das anders ist als Burschen beibringen. Soll ich mich darüber äußern? Oder?
Wie du willst, hör, was hast du gesagt? Schieß mal los.
Na, weil ich jetzt mehrmals in Schulen war und halt da gemischte Klassen sozusagen unterrichtet habe. Ich habe nur geschrieben dann, was mir aufgefallen ist, ist, dass Mädchen eigentlich oft mehr Disziplin haben und eher das machen, was der Lehrer will. Also auch dann also Task,
konzentrierter
arbeiten, disziplinierter, auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Durchhaltevermögen haben und sozusagen braver sind, wenn man das so sagt. Und bei Burschen habe ich dafür eher entdeckt, dass, also nicht bei allen Burschen, aber bei denen, die begeisterbar sind, dass sie eher sich selber helfen, eher mit einer Situation zurechtkommen, wo sie nicht weiter wissen, also dann ausprobieren und eher explorativ und neugierig sind und dadurch halt motivierter. Das war sozusagen mein
geschlechterspezifisches. Kann man auf Reddit nachlesen.
Kann man auf Reddit nachlesen, ja, genau.
Was für ein Film hast du uns
genau, mitgebracht? Film nicht mitgebracht, nur geguckt. 2008 von David Wayne, Role Models.
Okay.
Und habe ich irgendwie nicht mitgekriegt, dass der im Kino war und jetzt halt nachträglich geguckt und sehr lieb, ja. Soll ich?
Ja,
oder? Also, David Wayne, der hat so eine Webserie gehabt, so eine kleine YouTube-Serie. Mhm. Und darüber bin ich draufgekommen. Und worum geht es bei Role Models? Da hat er Regie geführt und es ist halt so ein Feel-Good-Film von zwei so Typen, die für Energy-Drinks-Hersteller arbeiten und halt eher leicht radioaktiven Energy-Drinks in Schulen da so anpreisen. Mhm. Und der eine ist halt so der nicht sehr erwachsen, der ist halt so der Frauenheld und so eigentlich ein großes Kind und schaut aber gut aus. Und der andere ist eher so miespetrig und schlecht drauf und wird dann dementsprechend von seiner Freundin wird er versetzt und Schluss gemacht. Und dann, weil sie im Zuge dieses Energy-Drink-Ding fahren sie ein Auto an die Wand und müssen es Community-Service leisten oder sie werden bedroht mit Gefängnisstrafe. Und der Community-Service ist dann in so einer Institution, wo so ein Erwachsener sich mit einem Kind aus einem schwierigen Verhältnissen halt Zeit verbringen muss.
Okay.
Das sind eben die Role Models. Und ja, und da tun sie halt und der eine kriegt einen sehr bösen kleinen schwarzen Bub, der schon sehr sexuell aufgeklärt daherredet und so. Und mit dem versteht er sich dann aber eh ganz gut, weil er selber auch nicht so viel anders tickt. Ne? Und dann unterhalten sie sich halt über Frauen und sexistische Lieder und so. Und der andere, der Miespetrige, der kriegt seinen Nerd. Und der Nerd ist nicht Computer-Nerd, sondern der ist so Live-Action-Role-Playing-Nerd. Und das ist halt ein dankbares Thema für Filme, weil man dann halt diese ganzen sich mit Schaumgummischwertern hauenden Freaks
genau,
sieht.
Peter Dinklage,
ja. Genau, dieser Knights of Battlestorm, genau, daran hat es mich auch sehr erinnert. Und wobei ich aber annehme, dass der älter ist, der Role Models. Mhm. Und ja, und dann gibt es halt auch so eine Liebes- und Intrige und sonstige Story, die aber hauptsächlich in dieser Welt der seltsamen Freaks von diesem Live-Action-Roleplaying Welt also, spielt.
Das wird dort, okay.
Ja, und das siehst du dann halt da, wie sie sich hauen und das halt ernst nehmen. Und auch dieser Nerd, also dieser eine, den der betreuen muss, lebt halt eher in dieser Live-Action-Roleplaying-Welt als in der echten Welt. Der kommt halt nicht so zurecht und das wird halt schön herausgearbeitet. Für ihn ist halt das die echte Welt, die ihm wichtig ist, wo er seine Beziehungen pflegt und wo er auflebt und woanders ist er halt so der totale Außenseiter. Und ja.
Also und war es eine gute, also eine Empfehlung, diese Komödie?
Ja, es ist halbwegs lustig und es ist nett und viel gut und so.
Okay, wo kommt der? Ist es ein amerikanischer Film?
Amerikanischer Film, ja.
Okay.
Also ich vermute, es bei uns gar nicht im Kino gelaufen oder so kurz, dass ich es total nicht mitkriegt habe.
Ja, also eine kleinere Produktion.
Aber sonst, wer Night of Bedestorm mag, also der wird auch den Film, glaube ich, mögen.
Mhm, ich weiß gar nicht, was welchem Jahr, aber der wird wahrscheinlich, wenn der 2008 hast du geschrieben, ja, glaube ich auch, dass der...
Night of Bedestorm war jetzt erst vor kurzem.
Die war beim letzten Slash-Film, haben sie gebracht. Kürzerem zumindest. Kürzer als 2008.
Sonst hätte ich noch ein Buch,
wenn du nichts
mehr hast. Du hast nichts mehr. Ja, das Buch heißt Blue Latitudes.
Okay.
Autor bitte auf den Shownotes nachlesen. Und es ist ein bisschen älter jetzt schon. Und es geht um einen Wissenschaftler oder Journalisten, der sich sehr für James Cook, also Captain Cook, interessiert, dem Entdecker von Australien. Und er versucht, dem seine Reisen nachzufahren mit einem Freund. Okay. Und was ihn im Wesentlichen interessiert, der Cook war ja kein Kriegsheld, sondern Navigator und hat halt sehr, sehr große nautische Leistungen vollbracht in 1700 irgendwas, Neuseeland umrundet und sehr viele Inseln zum ersten Mal entdeckt oder für die und auch sehr guter Kartograf, also Alaska vermessen und so. Und er hat sozusagen selber die Mission gebaut, er und ein australischer Kumpel besuchen halt die Plätze, wo Cook war, und schauen, was ist da von ihm übrig geblieben. Wie tun die Einwohner, die jetzt dort leben, über ihn denken, errichten die ihm Denkmäler, wie es in England, gibt es da noch irgendwelche Kirchen oder Gebäude, kann man sozusagen das sehen, wo er war, und obwohl das jetzt über 200 Jahre her ist. Also so eine Art
Reisebericht?
Reisebericht kann man eigentlich am besten sagen.
Wobei nicht fiktional, oder?
Nein, also, er macht diese Reisen echt und er zitiert auch sehr seitenlang immer vom Original-Logbuch von Captain Cook oder schreibt darüber, aber halt aus heutiger Sicht. Also was mit dem und den Einwohnern dann, Ureinwohnern dann passiert ist, und dann geht er halt hin und fragt die und findet dort irgendwelche Leute, die halt mit irgendwelchen Stammesältesten noch gelebt haben und so. Ja, am Anfang haben wir gedacht, naja, das wird eher so trocken sein. Oder eher so ein Sachbuch, aber es ist ganz lustig und es ist auch ein ganz netter Ansatz. Also, dass er sozusagen in der Jetztzeit versucht, auf den Spuren von dem zu wandeln. Also, man erfährt sozusagen, wie es damals war und auch sehr interessant, wie es jetzt ist. Und er trifft dann natürlich immer wieder sehr schrullige Leute, die halt so geschichtsbuff sind oder so kleine Museen betreiben oder einfach nur dort leben. Und zum Teil erzählt er dann von denen ein bisschen die Lebensgeschichte oder die Umstände eines Orts und auch geschichtlich sehr viel. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade gelesen über die Aleuten, also diese Inselkette zwischen Alaska und Russland. Und was ich nicht gewusst habe, da waren einige Inseln von den Japanern besetzt. Also es war eigentlich der einzige Ort vom USA, der in Feindeshand war seit dem Krieg von 1812. Und das kommt aber in den Geschichtsbüchern nicht viel vor. Und da wurde aber gekämpft und so. Und,
also man erfährt einiges darüber. Sehr blutig sogar. Das ist sehr schön.
Und ja, nettes Sachbuch.
Also ist ja eigentlich
ein bisschen lustig geschrieben.
Thema, oder? So Segler Einfügung der alten Fakten und so.
Also Segler, fremde Kulturen, was passiert mit Ureinwohnern, die in Kontakt treten mit Reisen, welche Krankheiten breiten sich dann aus, wie denken die Südseevölker untereinander über sich, wer hat damals wen als Kannibalen, also im Kochtopf gesteckt oder und auch in Alaska tut er dann halt in irgendwelchen Fischerkneipen da rumhängen und dann nimmt halt immer seinen Freund mit, der eher so eine nicht wissenschaftliche Perspektive hat, der halt mehr so, wenn es mir um Saufen geht und so, und halt da seinen Kommentar abgibt.
Ja, es klingt ganz nach einer Mischung, ja?
Ja, nette Mischung, ja. Blue Latitude.
Sehr gut. Ja, also ich bin...
Ich habe auch nichts mehr.
Genau, dann würde ich sagen, langsam aber doch, eine Verabschiedung.
Eine Verabschiedung, ja.
Also noch was anzubieten, aber das hast die Termine
ja eh schon. Ich habe nur noch was zum Trinken.
Ja, auch nicht schlecht. Oi, was ist das?
Ja, ich würde sagen, das machen wir nach dem Podcast auf. Das ist ein Hanfbier aus dem Karmelitermarkt.
Also unfiltriert und nicht pasteurisiert.
Einer kleinen Brauerei in der Nähe vom Ötscher.
Erzbräu. Wow. Ja, dann werden wir uns gleich dran.
Also, okay, viel Spaß. Ja, wenn ihr nächstes Mal auch so gute Sachen haben wollt, einfach physikalisch herkommen.
Bis dann. Ciao. Okay, ciao.